Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen laut Hochrechnung knapp vor der CDU. Damit hat Spitzenkandidat Özdemir gute Chancen, neuer Ministerpräsident zu werden. Die AfD landet auf Platz 3, die SPD stürzt auf ein historisches Tief. FDP und Linke schaffen es nach dem aktuellen Stand nicht ins Landesparlament. Die aktuellen Zahlen hat jetzt Jörg Schönborn im ARD-Wahlstudio in Stuttgart.
Die Grünen sind in der Hochrechnung weiterhin knapp vorn. Wir basteln gerade noch an den aktuellen Zahlen. Deshalb der Blick auf die Wählerwanderung für die Grünen. Sie haben vor allem von der SPD rund 100.000 Stimmen geholt. Sie haben es geschafft, rund 100.000 Menschen zu aktivieren, die bei der letzten Wahl nicht gewählt hatten. Verloren haben sie allerdings deutlich an die CDU im direkten Duell. Es gibt aber Gewinne von der FDP und von den Linken, sodass die Grünen insgesamt zwar unter ihrem Ergebnis der letzten Landtagswahl bleiben, aber nach der Hochrechnung einen leichten Vorsprung vor der CDU haben. Gegenwärtig 30,4 für die Grünen, die CDU 29,7, deutliche Gewinne, das ist ihr bestes Ergebnis seit 2011. Die SPD rutscht ab auf 5,6%, bleibt im Landtag, hat aber das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in der bundesdeutschen Geschichte. Die FDP ist erstmals nicht mehr im Landtag in Stuttgart vertreten, 4,4. Die AfD steigt auf 18,6. Das könnte ihr bisher bestes westdeutsches Ergebnis werden. Die Linke schafft es nicht, in den Landtag zu ziehen, 4,3%, die anderen 7,0. Im Landtag sind nur noch 4 Fraktionen vertreten. Es wird zahlreiche Überhang- und Ausgleichsmandate geben. Deshalb hier die Mandate auf dem Stand der aktuellen Größe des Landtags. 56 für die Grünen, 54 für die CDU, SPD 10 und AfD 34 Mandate. Für die amtierende Regierung von Grünen und CDU gibt es einen deutlichen Vorsprung, mittlerweile sogar eine Zweidrittelmehrheit. Rechnerisch denkbar, aber politisch klar abgelehnt, ist auch eine Koalition unter Führung der CDU mit der AfD. Für die Grünen ist dieser Erfolg vor allem einer, der personengestützt ist. Wir fragen alle Wählerinnen und Wähler, was ihr Motiv für die Wahlentscheidung war. Bei den Grünen sagt uns die Hälfte der Befragten heute in den Wahllokalen, ich habe die Partei wegen des Kandidaten gewählt, das Programm. Und vor allem die Parteibindung spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Diese 50% Kandidatenfaktor sind einer der besten Werte, die wir je gemessen haben. Eine Wahlentscheidung, jedenfalls nach gegenwärtigem Stand, also durch eine zu kräftige Person. Und jetzt weiter mit hier im Studio Hendrike Brenningmeier.
Genau, danke schön. Ja, wir haben die Spitzenkandidaten der drei stärksten Parteien im Studio. Cem Özdemir von den Grünen, herzlich willkommen. Manuel Hagel von der CDU und Markus Frohnmeier von der AfD. Schönen guten Abend. Herr Özdemir, fangen wir vielleicht mal bei Ihnen an. Konnte man damit rechnen, dass Sie so stark aufholen würden?
Ich habe immer gesagt, dass das Rennen offen ist. Das galt bis zum Schluss, auch wo die Umfragen dann besser wurden. Alles geben bis zum Ende. Jetzt ist aber die Wahl auch rum, der Wahlkampf vorbei. Und jetzt muss das Land stabil regiert werden. Wir haben die letzten 10 Jahre mit der CDU zusammen verlässlich gut regiert. Anders wie in Berlin, wo die alte Regierung als auch die neue Regierung sich wie die Kesselflicker gestritten haben und streiten. Und ich würde das gerne fortsetzen. Unter meiner Führung oder unter Führung der CDU und Herrn Hagel, das wird der Abend noch zeigen. Aber erstmal ist der Auftrag sehr klar und er ist ja noch mal deutlicher geworden, dass wir das Land zusammen führen sollen. Wirtschaft und Klimaschutz kein Gegensatz, das Land zusammenhalten jenseits der radikalen Ränder, dafür sorgen, dass das Aufstiegsversprechen der Bildung umgesetzt wird. Für all die Themen stehen wir.
Das heißt, der Kurs bleibt, aber das Personal an der Spitze wird ausgetauscht.
Ich glaube, wir haben alle miteinander Grund, Winfried Kretschmann dankbar zu sein. Er hat das Land 15 Jahre gut und erfolgreich geführt, in schwierigen Zeiten. Insofern hat er den Goldstandard gelegt für künftige Ministerpräsidenten. Und wenn ich es werde, werde ich alles dafür tun, dass ich dem Anspruch gerecht werde.
Manuel Hagel, Sie haben 14 Prozentpunkte verloren in den Umfragen innerhalb eines halben Jahres. Wie gehen Sie jetzt mit dieser, ja, mit diesem zwar für Sie im Vergleich zu 2021 guten Ergebnis, aber unter den Erwartungen gebliebenen Ergebnis um?
Also von 29% plus 14 wären ja 43%. Die Umfrage müssten Sie mir zeigen, wo wir 43% gehabt hätten. Die gibt es nicht. Wir lagen immer zwischen 2 und 5% über dem Bundestrend. Wir liegen auch jetzt über dem Bundestrend. Aber was Sie ansprechen, ist klar. Wir wollten stärkste politische Kraft werden in unserem Land. Dieses Ziel haben wir nicht erreicht. Und wir haben 5 bis 6% dazugelegt. Seit haben wir gewonnen. Mhm. Aber wir haben nicht das gewonnen, was wir gewinnen wollten. Und da gibt es auch nichts drum herum zu reden.
Wie bitter ist das jetzt für Sie?
Ja, natürlich ist das bitter. Wie soll denn das auch anders sein? Wir wollten dieses Land regieren. Wir wollten stärkste politische Kraft werden. Wir haben für unsere Inhalte gekämpft, Arbeitsplätze, Wirtschaftspolitik, innere Sicherheit und mutige Bildungspolitik. Und diese Inhalte bleiben richtig und sie bleiben uns als CDU auch wichtig.
Mhm. Markus Frohnmeier, Sie haben mit der AfD das Ergebnis verdoppelt, kann man sagen. Sie persönlich bleiben im Bundestag, werden nicht in den Landtag einziehen. Sie standen gar nicht auf dem Wahlzettel. Im Landtag ist die AfD jetzt stärkste Opposition. Welche Schwerpunkte wollen Sie für Ihre Arbeit jetzt dort setzen? Beziehungsweise Sie nicht persönlich, sondern Ihre Partei?
Also zunächst einmal ist es ein grandioser Erfolg für unsere AfD. Alle anderen Parteien wurden quasi ja egalisiert und konnten im Grunde keine Zugewinne verzeichnen. In der Opposition schauen sich an, was mit der FDP passiert ist, aus dem Landtag geflogen. Die SPD knabbert quasi so an der 5%-Hürde. Und was wollen wir als AfD machen? Wir haben immer gesagt, Baden-Württemberg braucht keine grüne Politik mehr. Diese grüne Politik hat dazu geführt, dass wir alle 25 Minuten einen Arbeitsplatz verlieren, jeden Tag 8 Unternehmen für immer die Tore schließen. Wir wollen jetzt wirklich Druck aufbauen und ausüben auf die Regierungsparteien, die sich dann wahrscheinlich bilden und gestatten mir Sie eine Anmerkung an der Stelle. Also wenn hier von radikalen Rändern gesprochen wird, ich finde es radikal, wenn man einem Koalitionspartner eine Woche vor der Wahl quasi vor den Bus schubst mit einem Video, das veröffentlicht wird, damit quasi während des ganzen Wahlkampfs die Debatte verschiebt, weg von den Wirtschaftsthemen, weg davon, was in Baden-Württemberg eigentlich los ist und wir dann nur noch über Eva und die rehbraunen Augen reden. Und ich glaube, die AfD hat deutlich gemacht, dass wir die Partei sind, die jetzt endlich die wirtschaftliche Situation, die durch die Regierungsparteien verursacht worden ist, wieder in den Griff bekommen will. Sie haben jetzt Hausaufgaben und müssen, wenn Sie dann zusammenkommen, deutlich zeigen, was Sie können. Die letzten 10 Jahre hat es nicht ganz so gut funktioniert. Jeden Tag verlieren wir Arbeitsplätze, die Industrie verlässt das Land und es liegt jetzt an Ihnen zu zeigen, was Sie eigentlich können.
Können Sie einen Strich ziehen?
Machen Sie sich da mal keine Sorgen, das werden wir.
Können Sie einen Strich ziehen unter den Wahlkampf? Herr Hagel, Sie waren jetzt direkt angesprochen.
Schauen Sie, Erwin Teufel hat uns alle ins Stammbuch geschrieben. Zuerst kommt die Partei, das Land, dann kommt die Partei und dann kommt die Person. Und es ist schon so, wie es angesprochen worden ist, die letzten Wochen in diesem Wahlkampf wurden nicht mehr über die wichtigen Themen gesprochen. Dort wurde auch eine Schmutzkampagne gefahren, die bisweilen weit unter die Gürtellinie gegangen ist. Das hat meiner Familie und mir einiges zugemutet. Da ist auch Vertrauen kaputt gegangen, aber nach dem 8. März kommt der 9. März und als CDU Baden-Württemberg haben wir nicht den Regierungsbildungsauftrag. Der Regierungsbildungsauftrag liegt bei Herrn Özdemir. Gratuliere auch herzlich Bündnis 90 den Grünen zum starken Ergebnis und auch Ihnen ganz persönlich. Und jetzt liegt der Ball bei den Grünen, nicht bei uns als
CDU.
Schauen
wir nach vorne. Dankeschön Ihnen dreien und damit geben wir zurück nach Hamburg.
Vielen Dank nach Stuttgart. Ja, großer Jubel bei den Grünen, als ihr Spitzenkandidat in Stuttgart vor seine Anhänger tritt. Özdemir spricht von einer fulminanten Aufholjagd und signalisiert Kompromissbereitschaft in Richtung CDU bei der Bildung einer neuen Regierung.
Die Grünen überraschen sich selbst. Das hätte lange Zeit kaum jemand gedacht. Sie liegen wieder vor der CDU. Wenn es dabei bleibt, wird er der neue Ministerpräsident, Cem Özdemir. Er wäre der erste Ministerpräsident in Deutschland mit türkischem Migrationshintergrund.
Was für ein Wahlkampf, was für eine fulminante Aufholjagd.
Der einzige Koalitionspartner, der für die Grünen in Frage kommt, die CDU. Deren Ergebnis zwar deutlich stärker als bei der Landtagswahl vor 5 Jahren, doch für Spitzenkandidat Manuel Hagel reicht es wohl nicht für das nach Umfragen lange sicher geglaubte Amt des Ministerpräsidenten. Die AfD, so stark wie nie zuvor in Baden-Württemberg, aber keine andere Partei will mit ihr koalieren. Spitzenkandidat Markus Frohnmeier wird daher nach Berlin zurückkehren, sitzt dort für die AfD im Bundestag. Um ein Landtagsmandat hatte er sich nicht beworben. Neben den 3 größeren Parteien schafft es wohl nur eine weitere Partei in den Landtag, die SPD. Allerdings mit einem historisch schlechten Ergebnis, aktuell nur knapp über der 5%-Hürde. Spitzenkandidat Andreas Stoch übernimmt die Verantwortung.
Deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, möchte ich euch um Verständnis bitten, dass ich diese Aufgaben zukünftig nicht mehr wahrnehme.
Ebenfalls historisch, die FDP verpasst wohl den Einzug in den Landtag. Zum ersten Mal in der Geschichte von Baden-Württemberg.
So wie es aussieht, ist die FDP Opfer der Polarisierung zwischen Grünen und CDU geworden.
Und auch die Linke scheitert trotz ihres in Baden-Württemberg bislang wohl besten Ergebnisses nach jetzigem Stand an der 5%-Hürde.
Und jetzt schauen wir auf die Bedeutung für die Bundespolitik. Markus Preis, wie sind die Reaktionen in Berlin?
Ja, da muss man ganz klar sagen, für die Parteien der Regierungskoalition war das ein Fehlstart in dieses Wahljahr. Für die Union deswegen, weil sie fest davon ausgegangen war, in Baden-Württemberg wieder den Ministerpräsidenten zu stellen, was nicht gelungen ist. Für die SPD, weil sie ein wirklich katastrophales Ergebnis eingefahren hat. Ein bitterer Wahlabend, hat die Parteivorsitzende Bärbel Baas heute Abend auch hier bei uns im Studio gesagt. Gewinner, als die sehen sich vor allen Dingen natürlich die Grünen, die das Gefühl haben, man hat jetzt wieder die Möglichkeit, auch Wahlen zu gewinnen, große Prozentzahlen, 30% zu erreichen. Und auch die AfD, die ihr Ergebnis knapp verdoppeln konnte. Und Tino Chrupalla, der Parteichef, sieht sich auch als einen der großen Gewinner dieses Abends.
Ja, und was bedeutet nun dieses Ergebnis aus Baden-Württemberg für die schwarz-rote Bundesregierung?
Zum einen, dass beide Parteien jetzt möglichst schnell in die Reformarbeit kommen wollen. Sie haben erkannt, die Stärkung und Erhaltung des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist die wichtigste Aufgabe. Die Reformen sollen jetzt angegangen werden. Das konnte man heute Abend hier bei den Diskussionen auch schon spüren. Aber beide Parteien werden auch in Konkurrenz jetzt richtig gegeneinander einsteigen. In 2 Wochen wird in Rheinland-Pfalz der Landtag gewählt. Und wer da nochmal verliert, die Union nicht die Wahl gewinnt oder die SPD mit Alexander Schweizer den Ministerpräsidenten vielleicht sogar verliert, diese Partei hat dann ein wirkliches Problem in dieser Koalition.
Danke, Markus Preis nach Berlin. Soweit zur Wahl. Wir schauen jetzt auf den Krieg in Nahost. Dort wird die Infrastruktur ein immer wichtigeres Ziel bei den gegenseitigen Angriffen. In Bahrain hat der Iran eine Anlage zur Aufbereitung von Trinkwasser beschossen und beschädigt. Ein Treffer an empfindlicher Stelle. Denn in den Golfstaaten ist Süßwasser knapp und Millionen Menschen sind auf die Entsalzung von Meerwasser angewiesen. Auch Katar und Kuwait melden neue iranische Angriffe. Das israelische Militär wiederum hat ein Öllager in Teheran bombardiert.
Hunderte Meter steigen Flammen und Rauch in den Himmel von Teheran. Kilometerweit ist das Feuerinferno zu beobachten. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein Erdöllager attackiert. Am Morgen ziehen immer noch dunkle Rauchschwaden über die Stadt. Der schwarze Ruß überall. Behörden rufen die Menschen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Revolutionsgarden bestätigen die Angriffe auf die Energieinfrastruktur und drohen mit Gegenschlägen. Unsere fähigen Streitkräfte, die mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik, sind vollständig darauf vorbereitet, mindestens 6 Monate lang einen intensiven, umfassenden Krieg mit dem derzeitigen Tempo zu führen. In Kuwait ist ein Behördengebäude bei einem mutmaßlich iranischen Angriff getroffen worden. Hier Handyvideos aus der Nacht. Laut Verteidigungsministerium hat die Luftabwehr 3 Raketen abgefangen. Durch herabfallende Trümmerteile seien weitere zivile Einrichtungen beschädigt worden. US-Präsident Trump hat gestern den in Kuwait getöteten Soldaten die letzte Ehre erwiesen. Sie waren nach US-Angaben in den ersten Kriegstagen bei einem Drohnenangriff getötet worden. Später wollte der US-Präsident den Einsatz von Bodentruppen nicht ausschließen. Ich will darüber eigentlich jetzt nicht reden. Die Frage ist nicht angebracht. Aber es könnte durchaus passieren, wenn es sehr gute Gründe dafür gibt. Im Libanon greift die israelische Armee weiter Ziele an. Dieses Hotel in Beirut wurde getroffen. Das Militär bestätigt einen Angriff auf ranghohe Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden. Auch Israel ist weiter unter Beschuss aus dem Iran. Mehrere Raketen sollen abgefangen worden sein. Eine Rakete schlug in eine Tankstelle ein. Die entstandenen Schäden sollen nach israelischen Angaben auf Streumunition hinweisen, die für Zivilisten als besonders gefährlich gilt. Mehrere Menschen seien verletzt worden.
Anna Osius in Dubai, die Angriffe auf die Golfstaaten gehen also weiter. Wie reagieren die Länder denn auf den Dauerbeschuss?
Ja, die Arabische Liga ist heute zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Und da wurden die iranischen Angriffe scharf verurteilt. Sie seien durch nichts zu entschuldigen, hieß es dort. Trotzdem zögern die Golfstaaten immer noch militärisch in den Konflikt einzusteigen. Denn dann müssten sie eine Koalition bilden mit den USA und vor allem mit Israel. Und das wollen viele Golfstaaten nicht. Sie setzen daher auf andere Verbündete. Katar hat Unterstützung von Frankreich zugesichert bekommen. Scharfe Kritik gibt es am Krieg im Iran. Das Vorgehen Israels sei unmoralisch, sagte der omanische Außenminister. Unterdessen gehen unvermindert die Angriffe hier weiter. In den Emiraten allein heute 100 Drohnen- und Raketenangriffe.
Vielen Dank, Anna Osius in Dubai. Wie hoch soll die Abgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein? In der Schweiz hatte eine Initiative eine drastische Reduzierung gefordert, von derzeit jährlich umgerechnet rund 370 Euro auf 220. Überraschend deutlich, mit mehr als 60% der Stimmen, lehnten die Schweizer den Vorschlag ab. Bereits im Vorfeld der Abstimmung hatte die Schweizer Regierung eine Kürzung der Gebühren um 10% beschlossen. Zum Internationalen Frauentag hat es heute in mehreren deutschen Städten Veranstaltungen gegeben. Wie hier in Berlin demonstrierten tausende Menschen für die Gleichberechtigung von Frauen. Sie protestierten unter anderem gegen die Benachteiligung am Arbeitsplatz und gegen Gewalt, die etwa jede dritte Frau in Deutschland erlebt. Viele Männer schlossen sich den Kundgebungen an, so auch in Hamburg. Unter dem Hashtag Männer gegen Gewalt hatten Initiativen dazu aufgerufen. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Die Mannschaft gewann bei Union Berlin mit 4:1. Zuvor hatte St. Pauli zu Hause gegen Frankfurt 0:0 gespielt. Auch für die Hamburger ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf.
Das Unentschieden zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt geht am Ende in Ordnung. Die Hamburger sind in der ersten Halbzeit das deutlich gefährlichere Team. Nach einem Eckball trifft Pereira Larsch nur den Pfosten. Pech für die Gastgeber in der 23. Minute. Nur 7 Minuten später ist es Sinani aus der Distanz. Wieder Aluminium. St. Pauli ist im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft. Frankfurts Trainer Albert Riera kann nicht zufrieden sein. Die erste Szene in der zweiten Halbzeit gehört dann aber mal den Gästen. Bahoya mit dem Abschluss aber zu unplatziert. Richtig viel passiert danach nicht mehr. Einziger und letzter Höhepunkt in der 70. Minute. Wieder ist es Sinani. Es bleibt beim 0:0. Der FC St. Pauli ist nun seit 6 Heimspielen ungeschlagen. Die Leistungen der letzten Wochen können auf jeden Fall Mut machen für den Abstiegskampf.
Bei den Paralympics in Italien haben die deutschen Biathleten heute erneut ein herausragendes Ergebnis erzielt. Auf der Strecke in Tesero holte Anja Wicker eine Silbermedaille und es gab 2x Bronze.
Die Medaillenjagd der deutschen Parabiathleten geht erfolgreich weiter. Das erste Edelmetall heute erkämpft Anja Wicker in der sitzenden Klasse Silber im 12,5-Kilometer-Wettbewerb. Nach einem Fehlschuss gleich zu Beginn trifft die Stuttgarterin anschließend alles und schiebt sich in der Loipe entscheidend nach vorn.
Die Trainer sind alle ganz hektisch nach dem Schießen schon nebenher gerannt. Da wusste ich, es ist eng. Hab noch mal alles reingelegt, aber ich freue mich. Ja.
Marco Meyer schießt beim selben Wettkampf 2x daneben. Trotzdem läuft er mit einer starken Schlussrunde zu seiner zweiten Bronzemedaille. Absolut treffsicher ist Johanna Rechtenwald bei den Sehgeschädigten. 0 Fehler. Geführt von ihrer Vorausläuferin Emily Weiss erreicht sie Platz 3.
Ich glaube, ich kann es noch gar nicht so begreifen. Ich glaube, wenn wir später dann wirklich auf diesem Podium stehen, dann kommt alles hoch. Ja.
Mit Bronze erfüllt sich Johanna Rechtenwald einen lang gehegten Traum. Sie gewinnt ihre erste paralympische Medaille.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 9. März.
Heute Nacht wird der klare Himmel nur gelegentlich von Schleierwolken getrübt. Im Südosten gibt's auch mal dichtere Wolken, aber es bleibt überall trocken. Am Tag ist es meist freundlich mit Sonne und nur lockeren, gelegentlich auch mal dichteren Wolken. Richtung Südwesten bilden sich am Nachmittag Quellwolken und dann sind einzelne Schauer möglich. Im Westen heute Nacht 8 bis 6 Grad, im Osten und Südosten dagegen leichter Frost. Auf den ostfriesischen Inseln morgen unter 10, im Westen und Südwesten wieder um 20 Grad.
Die Tagesthemen mit Jessi Wellmer halten Sie heute Abend gleich zweimal über die Landtagswahl in Baden-Württemberg auf dem Laufenden. In einer Extra-Ausgabe um 21.50 Uhr sprechen wir mit dem grünen Spitzenkandidaten Özdemir. Um 23 Uhr bringen wir Sie erneut auf den aktuellen Stand. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.